Ja, die heutige Lesung ist aus dem Prophetenbuch Joel, Kapitel 1 und Verse 1 bis 14. Dies ist das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn Petuels, kam. Hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, alle Bewohner im Land, ob so etwas zu euren Zeiten oder zu Zeiten eurer Väter geschehen ist. Erzählt euren Kindern davon und lasst es eure Kinder ihren Kindern weitersagen und diese Kinder ihren Nachkommen. Was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer übrig lassen, das fressen die Larven. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint und heult um den Most alle Weinsäufer. Denn er ist euch vor eurem Mund weggenommen. Denn es zieht ein mächtiges, zahlloses Volk in mein Land herauf. Es hat Zähne wie Löwen und Backenzähne wie Löwinnen. Es verwüstet meinen Weinberg und streift meinen Feigenbaum ab, schält ihn und verwirft ihn, sodass seine Zweige weiß dastehen. Heule wie eine Jungfrau, die einen Sack anlegt um ihren Bräutigam. Denn das Speisopfer und Trankopfer ist vom Haus des Herrn gewichen, und die Priester, die Diener des Hauses, die Diener des Herrn, trauern. Das Feld ist verwüstet und der Acker steht jämmerlich da. Das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Die Ackerleute sehen jämmerlich aus und die Weingärtner heulen um den Weizen und um die Gerste, weil die Ernte auf dem Feld verdorben ist. Der Weinstock ist vertrocknet und der Ölbaum verkümmert. Auch die Granatbäume, Palmen, Apfelbäume und alle Bäume auf dem Feld sind verdorrt. Denn die Freude der Menschen ist zum Jammer geworden. Begürtet euch und klagt, ihr Priester. Heult, ihr Diener des Altars. Geht hinein und liegt in Säcken, ihr Diener meines Gottes. Denn Speisopfer und Trankopfer sind vom Haus eures Gottes gewichen. Heiligt ein Fasten. Ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn eures Gottes und schreit zum Herrn. Worte des lebendigen Gottes.
So, es ist mir eine große Freude, dass ich für 4 Sonntage zwischen jetzt und dem Ende des Sommers hier bei euch sein darf. Es ist ein Gewinn für mich. Und es ist ein Gewinn für uns alle, dass wir in dieser Zeit uns das Buch Joel anschauen dürfen. Falls du das gerade zugemacht hast, mach es wieder auf, Seite 905. Wenn man es sonst zumacht, wird man es nie wieder finden. Seite 905. Und lasst uns beten, bevor wir es zusammen anschauen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Wort lebendig ist, dass du dadurch zu uns sprichst, dass du uns in deinem Wort begegnest. Und so bitten wir dich um eine Begegnung jetzt mit dir. Und bitte gib uns, wie wir gerade gesungen haben, offene Herzen, offene Ohren, auch offene Hände für alles, was du uns mitzugeben hast. In Jesu Namen. Amen. Was sagst du, wenn etwas Schreckliches geschieht? Eilmeldung liest man in den Nachrichten, schon wieder eine Tragödie. Und was sagst du dann? Seufst du? Weinst du? Fluchst du? Schreibst du einen Kommentar irgendwo online? Gedanken und Gebete sind bei euch und sowas und so weiter. Beflüsterst du ganz leise, oh nein, nicht schon wieder. In einer Welt wie die unsere, wo man so viel schreckliche Dinge mitbekommen kann, durch die Nachrichten, durch Globalisierung. Es ist durchaus möglich, dass man so viel schreckliche Dinge irgendwie hautnah erlebt hat oder irgendwo gesehen und gehört hat, dass man eigentlich wie gelähmt ist. Dass man nichts mehr sagt. Wir reagieren ganz unterschiedlich auf schreckliche Dinge, nicht wahr? Gibt es eine besonders christliche Art und Weise, auf schreckliche Dinge zu reagieren? Und schaut mit mir das Ende von Joel 1,14, was Julian uns gerade vorgelesen hat. Joel 1,14 an. Schreit zum Herrn. Das ist die Reaktion, die Joel uns naheliegen möchte. Das ist seine Reaktion. Wir schreien nach Gnade, wir schreien zum Herrn, dass er uns barmherzig wird, dass er uns Barmherzigkeit zeigt. Wir wissen nicht viel über Joel, der Mann, der dieses Buch geschrieben hat. Vers 1, wenn ihr da auf Vers 1 schaut, Vers 1 sagt, dass Joel der Sohn Petuels ist. Und man denkt, wuhu, wer war Petuel? Keine Ahnung, niemand weiß. Was wissen wir dann über ihn? Wir wissen, dass er höchstwahrscheinlich dieses Buch kurz vor Israels Exil nach Babylon geschrieben hat, sprich 586 vor Christus. Wir wissen, Vers 1, dass Joel sich das alles nicht erdacht hat. Vers 1, dies ist das Wort des Herrn, das zu Joel kam. So hier in diesem Buch haben wir nicht bloß Joels Wort, wir haben Gottes Wort. Und was sagt Gott zu Joel? Eine einfache Botschaft in zwei Teile. Hier ist Teil Nummer 1. Wehe uns am Tag der Heuschrecken. Wehe uns am Tag der Heuschrecken. Das ist unser erster Punkt, Verse 1 bis 14. So, es kommt eine Eilmeldung, eine Tragödie. Vers 2, hört dies, ihr Ältesten, merkt auf, alle Bewohner im Land, ob so etwas zu euren Zeiten oder zu Zeiten eurer Väter geschehen ist. Habt ihr gehört? Habt ihr es mitbekommen? Alle müssen davon hören, alle müssen das mitbekommen. So, stellt euch vor, dass Julian jetzt Urgroßvater ist, zur Zeit von Joel, und Julian ruft jetzt seine Enkelkinder zu sich und seine Urenkelkinder, setzt euch zu mir, kommt, setzt euch auf meinem Schoß, sitzt ihr gut, habt ihr je von den Heuschrecken gehört? Vers 3, alle müssen davon hören, Kindern, Kindeskindern, alle müssen davon hören, heute, morgen und in 2080, 2090. Wieso? Oh, wegen Vers 4. Was die Raupen übrig lassen, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken übrig lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer übrig lassen, das fressen die Larven. Raupen, Heuschrecken, Käfer, Larven. Im Urtext sind es eigentlich nur 4 unterschiedliche Sorten von Heuschrecken. Aber man sagt, denkt dann vielleicht, Heuschrecke, was ist denn so schlimm an einer Heuschrecke? Eine Heuschrecke, die ihre Eier im Juni legt, kann bis Oktober 18 Millionen Nachkommen bekommen. Ja. Eier im Juni bis Oktober 18 Millionen Nachkommen. Wenn diese Heuschrecken zusammenkommen, kommen die in Aberzahlen von Milliarden zusammen. Und kommt so eine Milliarde von Heuschrecken auf dich zu, dann ist alles, was du sehen und hören kannst, Heuschrecken. Jeden Tag frisst eine Heuschrecke ihr eigenes Körpergewicht. So stellt euch vor, wir arbeiten auf den Feldern vor Jerusalem zur Zeit von Joel, und eines Tages kommt eine Herde eben von diesen Heuschrecken. Und diese Herde frisst unsere Felder auf, bevor sie weiterfliegt. Und wir denken, boah, das war schon ein bisschen grausam. Wenigstens bleibt ein bisschen noch da. Aber Vers 4, dann kommt die nächste Welle von Heuschrecken. Und danach noch eine Welle. Und danach noch eine Welle. Was bleibt am Ende? Nichts. El Zilcho. Alles ist zerstört. Es ist nicht wirklich klar hier, ob Joel von echten Heuschrecken spricht oder von einer Armee. So Vers 6, wenn ihr drauf schaut, er zieht ein mächtiges, zahlloses Volk in mein Land. Und man fragt sich, okay, ist das ein Volk wie ein Haufen Heuschrecken? Oder ist das ein Haufen Heuschrecken wie ein großes Volk, eine Armee? Und wir wissen es nicht. Und es ist eigentlich auch nicht so wichtig zu wissen. Wichtig ist, dass wir begreifen, was diese Haufen, diese Armee, diese Heuschrecken verursacht haben. Völlige Verwüstung und Vernichtung. So in den Versen 5 bis 7. Das Land ist absolut verwüstet. Ein Säufer geht zum Späti, er will sich noch ein Bier kaufen, er geht aber dann mit leeren Händen raus aus dem Späti. Da ist nichts mehr zu trinken da. Der Most ist weggenommen worden. Die Weinberge, die Feigenbäume sind verwüstet, abgestreift, geschält, verworfen. Das Land ist verwüstet. In den Versen 11 bis 12 schämen sich die Ackerleute. Es ist Erntezeit, die Zeit, wo man alles einbringen will in die Scheune. Aber da ist nichts da. Vers 12. Der Weinstock ist vertrocknet, der Ölbaum verkümmert, auch die Granatbäume, die Palmen, Apfelbäume, alle Bäume auf dem Feld sind verdorrt. Denn die Freude der Menschen ist zum Jammer geworden. Und in den Versen 8 bis 10 ist die Tempelanbetung zerstört. Das Speisopfer und Trankopfer ist vom Haus des Herrn gewichen. Es ist so schlimm, sagt Joel, es ist ein bisschen wie eine junge Frau, die verlobt ist. Sie freut sich auf den Tag der Hochzeit. Sie hat schon ihr Kleid ausgesucht und gekauft. Sie hat schon eine schöne Location gefunden und reserviert. Alles steht bereit. Und doch dann, Vers 8, stirbt ihr Verlobter. Und sie verschenkt ihr weißes Kleid. Sie cancelt die Reservierung bei der schönen Location. Sie zieht jetzt grauen Sacktuch an. Und weil die Tempelanbetung zerstört ist, Vers 13, klagen die Priester. Begürtet euch und klagt, ihr Priester, heult, ihr Diener des Altars. Geht hinein und liegt in Sacken, ihr Diener meines Gottes, denn Speisopfer und Trankopfer sind vom Haus eures Gottes gewichen. Merkt ihr, was für ein grausamer, schrecklicher Tag es war? Alles ist zerstört. Was soll denn Gottes Volk machen? Vers 14. Heiligt ein Fasten, ruft die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn. So, wir rennen alle in den Tempel, wir versammeln, alle sind da, ausnahmslos. Doch was machen wir da? Es gibt nichts zu opfern. Sie stehen mit leeren Händen in einem leeren Haus. Es gibt nichts, was sie machen können. Und was macht man, wenn es eben nichts gibt, was man machen kann? Vers 14. Schreit zum Herrn. Es ist ein Bußruf, ein Umkehrruf, ein Ruf, dass man zum Herrn schreit und sagt, bitte erbarme dich über uns. Zeig Erbarmen, gib uns Gnade, gib uns nicht, was wir verdient haben. Wir bekommen das schon, was wir verdient haben. Gib uns etwas, was wir nicht verdient haben. Gib uns Barmherzigkeit. Als Gott sein Volk aus Ägypten gerettet hat, viele Jahrhunderte davor, hat er eine neue Beziehung mit seinem Volk errichtet, zustande gebracht. Und Gott hat die Rahmen dieser Beziehung so bestimmt. Gott würde seinem Volk seine liebende Treue schenken, und sie würden ihm lieben und gehorchen. Und doch wenn sie Gott nicht gehorchen und nicht liebten und sich abwenden, um andere Götter zu lieben, dann würde Gott sein Gericht über sie herbringen. Es war sehr, sehr easy, das Prinzip. Liebe Gott, empfange seinen Segen. Liebe andere Götter, empfange sein Gericht. Liebe Gott, empfange Segen. Liebe andere Götter, empfange Gericht. Wenn Israel an diesem furchtbaren Tag Gericht empfängt, dann kann es nur eins bedeuten, nicht wahr? Gottes Volk ist untreu gewesen. Gottes Volk hat andere Götter geliebt. Gottes Gericht zeigt eben, dass Gott treu ist, dass er sein Wort hält. Es kommt genau, wie er versprochen hat. Liebe andere Götter, empfange Gottes Gericht. Und deswegen muss Vers 14 ein Schrei nach Barmherzigkeit sein. Es kann nicht ein Schrei nach Verdienst sein, denn sie bekommen schon, was sie verdient haben. So waren die Rahmenbestimmungen für Gottes Volk damals. Heutzutage ist es schon entschieden anders. Es ist anders heute für Leute, die Gott durch Jesus Christus kennen. Gott hat einen neuen Bund durch Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung mit uns aufgerichtet. Und in diesem neuen Bund hat Jesus Christus am Kreuz für alle unsere Untreue, für unsere falsche Liebe zu anderen Göttern, für unsere Anbetung anderen Götter, andere Dinge, durch seinen Tod am Kreuz bezahlt. Jesus hat Gottes Zorn gegen uns, Gottes Gericht getragen. Und Jesus steht auf, um uns denn sein tadelloses Leben zu schenken, seine perfekte Gerechtigkeit, seinen perfekten Gehorsam allen zu schenken, die an ihn glauben. So dass in diesem neuen Bund, wenn etwas Schreckliches zu uns geschieht, wenn etwas schrecklich dir geschehen ist und du in Jesus Christus glaubst, es kann nicht, sehr, sehr wichtig, dass ihr das mitkriegt, es kann nicht bedeuten, dass Gott dabei ist, dich für deine Sünden zu bestrafen. Weil Gott hat Jesus schon für unsere Sünden bestrafen lassen. Er bestraft uns kein zweites Mal. Unsere Leid, unsere Heuschreckentage bedeuten nicht, dass wir gesündigt haben und dass Gott uns deswegen straft. Was bedeutet es dann, wenn wir solche Katastrophen erfahren, solche schlimmen Erlebnisse, die wir alle so kennen? Einfach, dass wir in einer kaputten Welt leben. Eine Welt, die Gott hasst und die immer noch kaputt ist und unter Gottes Gericht liegt. Und deswegen ist für uns heutzutage in diesem neuen Bund, in dieser neuen Beziehung, die Gott uns durch Jesus geschenkt hat, deswegen ist für uns immer noch die erste und richtige Reaktion, die Reaktion von Vers 14, dass wir zum Herrn schreien um Barmherzigkeit. Nicht, weil Gott immer noch mit uns zornig ist. In Christus ist er nicht. Sondern einfach, weil jedes Leid erinnert uns daran, dass wir in einer kaputten Welt leben und zwar mit kaputten Herzen. Und dass wir Gott immer noch nicht lieben, wie wir sollen. Jesus lehrt genau dies in Lukas 13, in den ersten 5 Versen. Man erzählt Jesus davon, was Pilatus, ein Herrscher damals, gerade einen religiöse Gruppe angetan hat. Menschen sind zusammengekommen, um Gott anzubeten, und Pilatus hat sie getötet. Und Jesus antwortet, meint ihr, dass die, also die, die gerade gestorben sind, schlimmere Sünder als andere waren, weil sie das leiden mussten? Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie erschlug, schuldige gewesen sind als andere Menschen? Nein. So Jesus sagt, diese Tragödien, die diesen Menschen geschehen sind, sind nicht wegen ihrer spezifischen Sünden geschehen. Und doch sagt Jesus, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. So Jesus sagt, die Reaktion, die wir hier in Joel 1, Vers 14 vorgeschrieben bekommen, das ist die richtige Reaktion für uns immer noch heutzutage. Wenn wir von etwas Schrecklichem hören, sollen wir nicht zuerst danach suchen, was da alles irgendwie schiefgegangen ist, sondern wir sollen vor Gott unsere eigenen Herzen beklagen und alles, was da drin schiefgelaufen ist. Vers 14, schreit zum Herrn. Jesus, erbarme dich. Zeig mir mein Herz, verändere mich. Mach mich mehr wie du. Und wieso ist das immer noch so wichtig? War wegen Vers 15. Vers 15 in Kapitel 1, das ist eigentlich der Herzschlag dieses Buchs. Wehe uns an diesem Tag. Denn der Tag des Herrn ist nah und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. So was sagt Joel zu seinen Zuhörern? Oh, wehe uns am Tag der Heuschrecken. Wieso? Weil ein noch schlimmerer Tag kommt, der Tag des Herrn. Und das ist unser zweiter Punkt. Der Tag des Herrn ist nah. 1,15 bis 2,10. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch gebraucht war. In England bis 1986 haben Bergmänner Kanarienvögel mit in den Minen, in den Bergbau mitgenommen. Hat man das auch hier so gemacht? Ja, okay, einige waren dabei und wissen das. Die Vögel hat man mitgenommen, nicht weil man irgendwie Tiere liebt und das war einfach ein bisschen bunte da bei der Arbeit, sondern die Vögel war ihre Abwehr gegen Kohlenmonoxidvergiftung. Schwieriges Wort. Kohlenmonoxidvergiftung. Kohlenmonoxid kann man nicht riechen, kann man auch nicht sehen. Das heißt, es ist ein lautloser, ein stiller Tod. Doch die Kanarienvögel sind dazu sehr empfindlich. Das heißt, wenn du da unten unter der Erde gerade am Arbeiten bist und am Graben und so bist und dein gelber Vogel fällt gerade um, ist das ein ziemlich deutliches Zeichen, dass du dich aus dem Staub machen musst. Wortwörtlich. Die sind ein wunderbares Frühwarnsystem. Fällt der Vögel im Käfig runter, musst du schnell raus, etwas Schlimmeres kommt. Der Tag der Heuschrecken wirkt als Kanarienvögel für Gottes Volk. Es ist das Frühwarnsystem. Dieser schreckliche Tag ist gekommen, doch ein viel schlimmerer Tag ist nahe. Also wehe uns, Vers 15, an diesem Heuschreckentag, weil der Tag des Herrn kommt. Joel beschreibt immer noch in Vers 16 bis 20 dieser Heuschreckentag, der gekommen war. Ein Tag, wo Leben und Freude weggenommen wurden. Ein verfaulter, verödeter, zerfallener, verdorbener, verbrannter, ausgetrockneter Tag. Ein furchtbarer Tag. Ein Tag, wo alle umkehren und zum Herrn schreien sollen. Sogar Vers 19, Joel. Herr, dich rufe ich an. Wehe uns. Denn der Tag der Heuschrecken bedeutet, dass ein viel schlimmerer Tag kommt. Der Tag des Herrn. Wenn ihr die nächste Seite aufschlägt, also Seite 906, Joel 2, da seht ihr die Verse 1 bis 11. Die Verse 1 bis 11 sind so strukturiert, so aufgebaut, dass Vers 6 den Schwerpunkt bildet. So schaut mit mir. Vers 1 und Vers 11 haben den gleichen Punkt. Vers 1, der Tag des Herrn kommt und ist schon nah. Vers 11, der Tag des Herrn ist groß und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? Der Anfang und das Ende sind gleich, der Tag des Herrn. Dann Vers 2 und Vers 10. Vers 2, es ist ein dunkler Tag, ein finsterer, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag. Wie sich die Morgenröte über die Berge ausbreitet, kommt ein großes und mächtiges Volk, dass es seinesgleichen von Ewigkeit noch nie gegeben hat und auch in Zukunft nicht geben wird. Sehr, sehr dunkel. Vers 10, vor ihnen, vor diesem Volk, erzittert das ganze Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne halten ihren Schein zurück. Ein sehr, sehr dunkler Tag. Und dann Verse 3 bis 5 und Verse 7 bis 9, ein Tag, dem du nicht entkommen kannst. Verse 3 bis 5. Vor ihm, also vor diesem Volk, Herr, geht ein verzehrendes Feuer und hinter ihm eine lodende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, also perfekt, aber nach ihm wie eine Wüste, Einöde, und niemand wird ihm entgehen. Sie haben das Aussehen von Pferden und rennen wie Reiter, wie das Rasseln von Kriegswagen. Sprengen sie daher oben auf den Bergen wie eine Flamme, die loden das Stroh verzehrt. Ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Vers 8, sie werden durch die Waffen brechen und nicht verwundet werden. Wie wird der Tag des Herrn sein? Finsternis. Globale Vernichtung. Eine Feuerarmee steigt vom Himmel herab und verbrennt die ganze Erde. Die ganze Schöpfung wird zusammenfallen. Vers 11, das ist das Heer des Herrn. Gottes Heer, Gottes Armee, das Gottes Befehl ausführt. Vers 1, dieser Tag kommt bald. Ich weiß nicht, wer hier der Stärkste ist. Ich weiß nur, dass ich es nicht bin. Ihr werdet mich nie im Leben in einem Fitnessstudio sehen. Darauf bin ich ziemlich stolz. Wer auch immer hier der Stärkste ist, ist nicht stark genug für diesen Tag. Vers 6, der Schwerpunkt von Vers 1 bis 11. direkt da in der Mitte, vor diesem Heer erzittern die Völker, alle Gesichter werden erblassen. Alle Gesichter. Putin, Zelensky, Biden, Scholz, der Papst, der Dalai Lama, der Bürgermeister von Leipzig, mein Gesicht, eure Gesichter. Alle Gesichter werden erblassen. Und vielleicht sitzt du hier und du hältst das ein bisschen für altmodische, übertriebene Angstmacherei. Und doch gibt es nicht in diesem Leben Dinge, vor denen man Angst haben soll? Wäre es wirklich weise, niemals Angst zu haben? Gibt es nichts, was beängstigend ist? Und Joel sagt, dieser Tag ist wirklich beängstigend. Vers 11. Wer kann ihn ertragen? Stille. Keiner. Niemand. Niemand außer Jesus. Niemand außer Jesus. Jesus ist der Einzige, der diesen Tag ertragen kann, weil Jesus hat ihn schon erlebt und überstanden. Ist dir die ganze Sprache von Finsternis aufgefallen, die wir vorhin angeschaut haben? Die Verfasser der Evangelien im Neuen Testament gebrauchen dieselben Begriffe, um Jesu Tod zu beschreiben. So Lukas zum Beispiel schreibt, es herrschte Finsternis über dem ganzen Land, das Licht der Sonne versagte. Genau wie Joel es beschreibt, da in Vers 10. Und Matthäus schreibt von einem großen Erdbeben, auch wie Joel in Vers 10. Also die Evangelien lehren uns, dass Jesu Tod am Kreuz, dass Jesus gestorben ist. Was ist da geschehen? Das war ein kleiner Tag des Herrn. Ein Vorschau auf den Tag des Herrn. Das Ende der Welt ist auf Jesus gefallen. Er stirbt unter Zorn und Gericht. So dass wenn man Jesus am Kreuz anschaut, so wenn man sieht, wie er stirbt, sieht man, wie das Ende der Welt ausgehen wird. Aber eben weil Jesus diesen Tag des Herrn schon erlebt hat und überstanden hat, gibt es Hoffnung für uns. Weil Jesus es schon durchgemacht hat, können wir zuversichtlich zum Herrn schreien. Denn Gott hat Jesus nicht tot gelassen. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat ihn als globalen König eingesetzt. Gott hat Jesus den König gemacht, der am Tag des Herrn als der Herr zurückkehrt. So dass der Tag des Herrn, dieser letzte Tag vom Planet Erde, das ist der Tag des Herrn Jesus Christus. Der Tag, der ihm gehört. Der Tag, wenn er die Welt richtet. Der Tag, wenn er alle zu sich nimmt, die auf ihn vertraut haben. Und wenn wir zu ihm gehören, wenn wir ihm vertrauen, dieser Tag kann uns nichts anhaben, weil unser Retter an unserer Stelle hat schon gelitten für uns, hat schon bezahlt, ist schon durch den Tag gekommen. Und das heißt denn, dass wenn wir, Kapitel 1, Vers 14, machen, wenn wir zum Herrn schreien, wir schreien nicht zu irgendeinem gleichgültigen Gott, den wir durch unsere Hilfeschreie irgendwie aus seinem Tiefschlaf wecken müssen oder von seiner Gleichgültigkeit wegbringen müssen. Wir schreien zu dem, der unter Schmerz und Leid für uns am Kreuz selber geschrien hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir schreien zu Jesus. Wir schreien zu dem, der uns liebt. Und es gibt niemand, der uns mehr liebt als Jesus. So, hier ist die Botschaft von Joel 1 bis 2. Jede Katastrophe, die kommt, jeder Schrecken ist ein Weckruf von Gott an uns, damit wir uns vor ihm demütigen, damit wir den Herrn anflehen, damit wir zu ihm schreien, um Barmherzigkeit bitten. So, Ich kenne euch nicht so gut, wie ich den Abendgottesdienst kenne, aber ist jemand hier vor weniger als 5 Jahren Christ geworden? Kurze Hand, irgendjemand in der Linie? Okay, weniger als 2? Okay, ist jemand hier länger als 20 Jahre Christ? Irgendjemand hier länger als 20? Wow. Dank sei Gott, das ist herrlich. Also eigentlich beide Reaktionen waren herrlich. Ob du weniger als 5 Jahre mit dem Herrn unterwegs bist, länger als 20 Jahre mit dem Herrn unterwegs bist. Gibt es irgendjemanden, der schon 30 Jahre lang Christ ist? Wow, Hammer. Egal wie frisch bekehrt du bist, egal wie lange du mit dem Herrn gelebt hast, dieselbe Reaktion ist von uns allen gefordert. Jesus nachzufolgen bedeutet für uns alle, zum Herrn, um Barmherzigkeit zu schreien. In Gottes Güte und Geduld schickt er uns solche Heuschreckentage wie Kanarienvögel in den Bergbau. Und diese Heuschreckentage predigen uns, dass der Tag des Herrn nahe ist. Was war Covid? Was bedeutet der Krieg in der Ukraine? Was bedeutet Inflation, globale Erwärmung? Heuschreckentage. Heuschreckentage. Und wenn die Heuschrecken kommen, wissen wir, was nah ist, oder? Und das nächste Mal, nicht nur wenn du von irgendeiner Katastrophe irgendwo da draußen hörst oder hier in der Gemeinde hörst, das nächste Mal, wenn irgendetwas Furchtbares dir geschieht, uns geschieht, was auch immer unsere Reaktion sein möchte, und es gibt vieles, wie wir darauf reagieren wollen, nicht wahr? Aber wie auch immer wir reagieren, ein fester Bestandteil unserer Reaktion muss sein, wir schreien zum Herrn. Denn der Tag des Herrn ist nah. Merkt ihr, das ist Joels Wort für uns, Gottes Wort für uns heute. Es ist auch Gottes Wort für uns in 10 Jahren. Es ist auch Gottes Wort für uns in 55 Jahren, wenn irgendwelche Urenkelkinder von uns, oder ich habe das mit den Generationen nicht so groß gerechnet, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn auch immer in 3 Generationen von jetzt unsere Nachkommen hier sitzen, an irgendeinem heißen, sonnigen Nachmittag, was müssen sie lernen und hören und auch in der Generation nach ihnen weitergeben? Wenn Heuschrecken kommen, schreit zum Herrn. Wehe uns im Tag der Heuschrecken, denn der Tag des Herrn ist nah. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du dabei bist, durch dein Wort uns zu verändern und uns mehr und mehr Orientierung hier in diese Welt zu geben. Vater, diese Welt ist so unberechenbar und so kaputt und so viele schlimme Dinge geschehen. Schlimme Dinge geschehen in den Nachrichten und in unseren Familien und in unseren Herzen und in unseren Körpern und in unserer Gemeinde. Vater, wir bitten dich, dass du uns im Glauben stärkst, so dass wir auf solche Heuschreckentage im Glauben und Vertrauen reagieren, mit Umkehr und Buße reagieren. Vor allem, dass wir daran denken, dass jeder Heuschreckentag nur eins bedeutet, dass der Tag des Herrn nahe ist. Vater, danke so sehr für Jesus Christus. Dass weil er diesen Tag schon erlebt hat, schon durchgemacht hat, wir an dem Tag es ertragen werden, also überleben werden. Dass dieser grausame Tag sogar für uns in und durch den Herrn Jesus Christus ein Tag der Freude sein wird. Denn wenn er in Herrlichkeit erscheint, so werden wir mit ihm in Herrlichkeit erscheinen. Wir danken dir für deine große Gnade zu uns in ihm. In Jesu Namen. Amen.